Vielen Dank für diese gemeinsame Lobpreiszeit. Ich finde es jedes Mal einen neuen Genuss, hier gemeinsam mit den Musikern Gott die Ehre geben zu können, ihn anbeten zu können. Und ich habe den Eindruck, da springt irgendwie so ein Funke über. Und ich bin jedes Mal fasziniert davon, wie es gelingt, dass fremde Texte, die andere geschrieben haben, Martin Nystrehm oder wie auch immer sie heißen, meine Lebenssituation widerspiegelt. Das zum Ausdruck bringt, wie es mir persönlich gerade geht, meine Anliegen zu den Anliegen macht und vor Gott trägt. Ich finde das faszinierend, wie wir gemeinsam miteinander vor Gott treten können, vor seinem Thron, wie es in diesem letzten Lied zum Ausdruck gebracht worden war. Ich fühle mich auch bei fremden Texten, die andere geschrieben haben, auch zu ganz anderen Zeiten meinetwegen geschrieben worden sind, ich fühle mich irgendwie verstanden. Ich fühle mich hineingenommen in das Leben der Gläubigen über viele hundert Jahre hinweg. Ein Geheimnis, was Gott hier schenkt, wie der Heilige Geist hier wirkt. Auch wenn der Musikstil sich im Laufe der Zeit verändert, sicher, da gibt es Evergreens, Paul Gerhardt oder sowas, alle Zeit gültig und von größter Aktualität, aber der Musikstil selber verändert sich im Laufe der Zeit, selbst die Musikinstrumente verändern sich im Laufe der Zeit. Ich habe hier in dem Zusammenhang ein Bild gefunden aus dem Jahr 820, wie hier Lobpreiszeit ausgesehen hat. Kommt hier, ja, also mit irgendeinem Vorläufer einer Gitarre, Simon, das wäre mal eine Herausforderung für dich, mal so ein Instrument zu erlernen, so eine Zitarra oder wie immer das dann auch dann gespielt worden war. Anderes Instrument, und hier wird Gott gelobt. Dieses Bild ist entstanden in dem Kloster Saint-Germain-des-Prés in Frankreich. Ein unbekannter Mönch hat sich hier zur Lebensaufgabe gemacht, das Buch der Psalmen abzuschreiben. In lateinischer Sprache, so wie es damals üblich war. Und dieser unbekannte Mönch hat diesen Psalter mit Malereien, mit Gemälden versehen. Und jetzt hier zum Beispiel mit diesem Gemälde hat er den Psalm 42 und 43 versucht zu illustrieren auf seine Art und Weise. Wir werden das Bild nachher nochmal ganz ausführlich betrachten und dann auch entdecken, was er darin gesehen hat. Dieses Buch, der Psalter, ist schon seit 200 Jahren in einem netten Städtchen in Süddeutschland, in Stuttgart, in der Landesbibliothek aufbewahrt. Deswegen heißt dieses Buch der Stuttgarter Psalter. Aber in Wirklichkeit ist es von einem französischen Mönchen. Immerhin, ja. Hochinteressant ist in dem Zusammenhang, dass dieser Mönch auch neutestamentliche Ereignisse in dieses Buch in dieses alttestamentliche Buch der Psalmen hineingemalt hat. Er wollte darstellen, mein Glaube ist nicht nur Altes Testament, ich sehe dieses Buch der Psalmen bereits aus neutestamentlicher Sicht. Ich sehe Jesus darin und mehr noch, ich sehe mich selber als Mönch im Jahr 820 darin. Und wir können sagen, wir finden uns da ebenfalls drin. Und wenn wir heute den Psalm 42 und 43 betrachten werden, wird wahrscheinlich jeder Einzelne von uns sich in diesen fremden Texten, die Söhne Korahs geschrieben haben, ebenfalls wiederfinden können und feststellen können, da spricht Gott selber zu euch. Und es sind vielleicht eure Worte, die damals bereits vor 4000 Jahren inzwischen die Söhne Korahs aufgeschrieben haben. Denn so wie es denen damals ging, geht es mir heute. Ich selber sehe diese Trockenheit in meinem Leben. Ich möchte Ihnen diesen Psalm mal vorlesen, nicht jetzt in lateinischer Sprache, wie hier dieser französische Mönch, obwohl sich mein Lateinlehrer natürlich riesig darüber freuen würde, der würde jubeln, wenn er mitkriegen würde, dass einer seiner Schüler noch nach 25 Jahren nach dem Abitur sich mit lateinischen Texten beschäftigt, der würde ausflippen wahrscheinlich. Aber ich habe den Eindruck, dass die deutsche Sprache doch durchaus mehr Mainstream ist hier in unserer Gemeinde. Ich möchte es zitieren nach der Luther-Übersetzung. Es ist Martin Luther, denke ich, gelungen, auf eine einzigartige Weise den Klang dieses Psalmes wiederzugeben. Da schwächeln alle neuen Übersetzungen der Reihe nach ab. Deswegen, wir tun es uns an, auch Luther mal zu hören. Sie werden merken, warum, ja. Psalm 42 und 43, Sie können es gerne hier vorne mitlesen oder auf Ihren Infoblättern auf der Rückseite mitverfolgen. Das geht folgendermaßen. Eine Unterweisung der Söhne Korach vorzusingen. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise, Tag und Nacht. Wenn man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich einherzog in großer Schar mit ihnen zu wallen, zum Hause Gottes mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir. Darum gedenke ich an dich aus dem Land am Jordan und Hermon vom Berge Misa. Deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Am Tage sendet der Herr seine Güte und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich dränget? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zu dem Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Soweit dieses Doppelwerk, Psalm 42 und 43, der ja in Wirklichkeit einen einzigen Psalm darstellt, nur in einer komischen Versteilung, der in zwei geteilt wurde. Aber wir merken sehr, sehr schnell, dass der Autor dieses Psalmes, die Söhne Korachs, sehr trübe Bilder verwendet, um die persönliche Situation, das persönliche Ergehen zum Ausdruck zu bringen. Es geht diesen Leuten, diesen Sängern und Liederdichtern wirklich nicht gut. In den drei Strophen dieses Liedes beschreiben sie zunächst einmal, dass sie innerlich völlig ausgetrocknet sind. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so schreit ihre Seele zu dem lebendigen Gott. Wir haben nichts mehr. Ausgetrocknet. Im zweiten Vers wird dann beschrieben, wie diese Sänger von einer großen Flutwelle weggespült werden, zu ertrinken drohen. Also gerade das gegenteilige Bild. Zu viel Wasser. Und die können sich nicht mehr halten. Sie werden weggerissen. In der dritten Strophe schließlich wird dieser Psalmdichter, werden diese Söhne Korachs in einen Konflikt hineingezogen, denen wird Unrecht zugefügt und die wissen gar nicht mehr, was ist eigentlich nun Gottes Eingreifen. Er kommt hier nicht mehr vor, er lässt uns da allein hängen. Und all das zusammengenommen, alle drei Strophen zusammengepackt, prägen diesen traurigen und recht verzweifelten Grundton in diesen Versen. Zu Recht wird dieser Psalm auch ein Klagepsalm genannt. Wilhelm Busch, der bekannte Pfarrer, nicht der Humorist, sondern der Pfarrer im Ruhrgebiet bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, er ist 1966 dann gestorben, er hat seine persönlichen Eindrücke zu diesem Psalm folgendermaßen in einer Predigt verwendet, was er in diesem Psalm sieht. Er schreibt Folgendes: So oft ich diesen Psalm lese, fällt mir eine Erinnerung ein. Es war im Bombenkrieg, Zweiter Weltkrieg. Es war im Bombenkrieg, da war man nachts. Und auf einmal ruft es Alarm und die ganze Familie raus und los zum Bunker an der Moltkestraße. Da rannte nun jeder so rasch, wie er hinkommen konnte. Und ich bin so entsetzlich nachtblind. Und so kam ich nicht so rasch mit. Und da passierte es auf einmal, dass ich, es war so eine mondlose Nacht, so eine finstere, dass ich auf einmal auf der Straße stehe und einfach nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Und die Gefahr ist da. Das Brummeln. Sie wissen, was ich meine. Das Brummeln von den Motoren, der Flieger. Die alten Krieger vom Bombenkrieg, die kennen das, wenn es brummelt. Und dann stand man und weiß nicht mehr, wo die Richtung, wo der Schutz ist. Ich wusste nicht weiter. So kann man sich in der Dunkelheit der Welt verlaufen. Dass man auf einmal am Ende ist und die Probleme sind so groß geworden, die Nöte des Lebens, die Schuld, dass man da steht wie ich in jener Bombennacht. So geht's dem Psalmsänger. Er sieht keinen Weg. Er kann nicht weiter. Da haben wir die Dramatik, die den Söhnen Koras damals zu diesen Worten geholfen haben. Da ist Panik angesagt bei Wilhelm Busch. Das Dröhnen der Motoren von diesen Bombern. Aber in der Dunkelheit keinen Schutz zu finden. Da ist Panik angesagt in der Situation dieser Söhne Koras. Das ist, wenn Sie von Durst schreiben, keine Stammtischatmosphäre, keine Stammtischkommunikation im Wirtshaus. Oh, jetzt noch ein Hefeweizen, ich habe so Durst nach einem Hefeweizen. Nein, nix. Denen geht's ums Überleben. Die sind in einer lebensbedrohlichen Situation angekommen. Die sind am Verdursten, eine Grenzerfahrung machen die durch. Denen knallt in der Wüste meinetwegen die Sonne auf die Platte und sie taumeln dem Sonnenuntergang entgegen, der noch etwas Kühlung verspricht. Und keiner weiß, ob sie am nächsten Morgen nochmal aufstehen können. Dieser Hirsch, der nach frischem Wasser lechzt, ist kein romantisches Bild aus einer Fotosafari in der Serengeti, aus dem sicheren PKW heraus. Das ist Überlebenskampf einer Kreatur, die kein Wasser mehr findet. Nun, wir in der Stadt Kandern unter lauter Großstädtern können uns nicht davon ausgehen, dass jeder schon mal so einen Hirsch hat röhren sehen. Ich habe Ihnen mal einen mitgebracht hier. Einfach mal eine Kostprobe, wie ein Hirsch röhrt. Okay, jetzt haben Sie mal einen Hirsch gehört. Ja, wobei der ist nicht jetzt nach frischem Wasser wahrscheinlich röhrt, sondern das ist ein Röhren aus der Brunftzeit. Der sucht also mehr so eine paarungswillige Hirschkuh. Und deswegen rührt er so, aber wir können es uns ausmalen, wenn der am Verdursten ist, was das für ein Gebrüll bedeutet. Überlebenskampf. Und jetzt sagen diese Söhne Korachs, die Psalmsänger: So schreit meine Seele Gott nach dir. Wir haben kein Wasser mehr. Wir sind ausgetrocknet. Und sie geben ihrer Verzweiflung durch Schreien Luft. Sie schreien es hinaus. Es kommen keine artikulierten Laute mehr. Ein Gebrüll ist es durch das Universum hindurch. Gott, ich habe Durst nach dir. Wann kann ich dich denn endlich wieder sehen? Dein Angesicht ist verschwunden. Ich habe dich aus den Augen verloren. Gott, ich gehe kaputt ohne dich. Sie können die Tränen nicht mehr zurückhalten. Sie sagen hier, die Tränen sind die Speise Tag und Nacht. Sie lassen ihrem Weinen freien Lauf. Wenn man so am Ende ist, dann muss man auch keinem mehr irgendwas vormachen. Dann muss man nicht verzweifelt irgendwo noch die Beherrschung wahren, Kontenance aufrechterhalten. Da darf man weinen, ungezügelt. Und dann kommen noch ständig diese Zweifel hinzu. Zu der Verzweiflung, in der sie drinstehen, noch die Zweifel zusätzlich, ob Gott denn wirklich auch noch meine Tränen sieht, das Schreien auch noch bei ihm ankommt, ob Gott wirklich die Ausweglosigkeit meiner Situation auch wahrnimmt und noch Möglichkeiten findet, dagegen vorzugehen, Lösungen findet. Woher kann ich sicher sein, dass Gott einen Weg findet für mich? Denn da kommen Feinde, so beschreiben es diese Psalmsänger, die sie ständig mit diesen zermürbenden Fragen konfrontieren, die jeder Einzelne von uns wohl auch kennt. Wo ist nun dein Gott? Warum geht's dir denn so schlecht? Wenn Gott wirklich so machtvoll wäre, dann müsste er es doch schon längst gewendet haben, dein Schicksal. Wo ist nun dein Gott? Warum kommt er nicht so spürbar und so mächtig mit einem Donnerschlag und greift ein? Warum lässt er dich denn so hängen in deiner Situation? Warum tut er nichts für dich? Und diese gesäten Zweifel zur Verzweiflung hinzukommend, stürzt diese Psalmsänger in tiefste Melancholie. Wenn der Ort, von dem letztlich Hilfe kommen könnte, Gott selber, wird in tiefe Staubwolken gehüllt. Und sie sind innerlich kaputt. Durch diesen lebensbedrohlichen Durst. Aber wie können wir weiterkommen? Wir hatten es vorhin in einem Lied gesungen. Taucht ein in den Lebensstrom, in das Meer seiner Gnade. Komm, Herr Jesus, komm. Wie geht es? Wie kommen wir weiter? Wie erleben wir das, dass Gott uns wieder neu erfrischt? Wir am Wasser seiner Gnade wieder auftanken können, erquickt werden. In diesem Lied vorhin hieß es, wer den Schmerz und die Sorgen vom Herzen spült. Das ist der erste Schritt. Was in einer Verzweiflungssituation, wie sie diese Sänger hier erleben, hilft als erster Schritt, ist das Ausschütten der Seele. Es sind hier drei wichtige Aspekte. Das erste, Luther hat es übersetzt, das Herz ausschütten. Wörtlich heißt es, die Seele ausschütten. Wir kommen auf das Wort später nochmal zu sprechen. In diesem ersten Schritt, da dürfen alle Dinge rauskommen, die in euch drinstecken, die euch das Leben schwer machen, was an Trockenheit, an Verzweiflung oder an Zweifeln in euer Leben hineingebracht worden ist. Es darf alles raus, ausgeschüttet werden. Es tut so gut, einfach mal den inneren Druck loszubekommen, wie ein Ventil geöffnet wurde, auf einmal kann es rausströmen. Was an Dunkelheit und an Verzweiflung, an Not und Verzagen in einem Menschen drinsteckt. Dieses Ausschütten geschieht nicht immer mit salbungsvollen und sorgfältig auserlesenen Worten. In diesem Ausschütten, da vergreift sich der Beter schon mal durchaus im Ton und in seinen Formulierungen Gott gegenüber. Da kommen manchmal Worte raus, wo man selber erschrickt. Aber das hält Gott schon aus. Vielmehr ermutigt Gott sogar zu dieser schonungslosen Offenherzigkeit, weil eben mein Herz offen geworden ist. Mein Herz schlägt darin, auch wenn es eine Nattergrube wäre und die jetzt einfach heraussprudelt in der ganzen Verzweiflung. Es darf ans Licht, es darf raus. Das ist Gott sogar allemal lieber als auswendig gelernte, sterile Gebetsphrasen, die auf Grußpostkarten abgedruckt werden könnten, um im Carbon-Verlag zu erscheinen. Es darf raus, und wenn es noch so unkontrolliert und ungezügelt wäre. Ausschütten, der erste Schritt, um wieder Zugang zu diesen Wasserquellen zu bekommen. Das Alte darf raussprudeln. Der zweite Aspekt, der wird im Allgemeinen sehr unterschätzt, wenn es um diese Erfahrungen in der Gemeinde geht. Es ist tatsächlich aber so, dass die Erfahrung von Gemeinschaft mit anderen Christen, mit anderen gläubigen Leuten durstlöschend für meine geplagte Seele wirken kann. Die Leute Israels hatten die Sitte, zu den großen Festen nach Jerusalem, zur Hauptstadt, zu pilgern. Von allen Enden der damals bekannten Welt sind sie zusammengeströmt, haben sich unterwegs immer wieder solche Reisegruppen getroffen, die hatten miteinander gesungen und sich gefreut und getanzt und dann den Höhepunkt schließlich das Fest selber in Jerusalem gefeiert. In Gemeinschaft miteinander haben sie jubeln können. Sie haben dann ihre Opfer dargebracht und den Segen Gottes empfangen. Das wirkt sehr ansteckend, sehr ermutigend, wenn man andere hat, die auf demselben Weg sind. Es ist allerdings immer wieder zu beobachten, dass Leute, wenn es ihnen gerade nicht so gut geht, von der Gemeinschaft wegbleiben. Also gerade das Gegenteil von dem tun, was gut und gesund wäre. Die ziehen sich eher zurück. Das ist tragisch, finde ich, weil sie sich eben dieses positiven Einflusses von Gemeinschaft entziehen. Sie isolieren sich sogar viel mehr und beklagen sich dann noch darüber, dass sich keiner um sie kümmert. Aber sie bleiben doch weg. Das ist so widersprüchlich, so unvernünftig. Denn gerade in den Gottesdiensten mit Predigten, Lobpreis und der Gemeinschaft ist doch Gottes Wirken am ehesten zu spüren. Hier ist doch seine Gegenwart zu erleben und hier kann er doch jeden Einzelnen auch persönlich wieder berühren, um ihm weiterzuhelfen. Aus irgendwelchen Umständen, die wir nicht kennen, die auch in diesen Psalmen verborgen bleiben, ist es den Sängern hier, diesen Söhnen Korachs, nicht möglich im Moment, diese Gottesdienste zu besuchen. Sie bleiben hier oder müssen bleiben, warum auch immer, an dem Berg Hermon, ganz im Norden, bereits an der Libanon-Grenze. Und es macht sich hier verrückt. Wir wollen nach Jerusalem, wir wollen Gott begegnen und können nicht weg von hier. Uns geht hier riesig was ab. Sie erinnern sich aber daran. Sie zehren hier in der Ferne am Berg Hermon, im Gebirge Misar. Sie zehren von der Erinnerung, aber merken, das hält nicht lange. Es tut gut, sich an die Freizeit zu erinnern in Zell am See. Oh, geniales Erlebnis. Aber dieses Gefühl hält nicht lange. Da gab es bestimmt eindrückliche Erfahrungen für jeden einzelnen von euch jungen Leuten, die dabei waren, wo man gerne dann zurückdenkt. Aber es hält nicht lange. Wenn ich am Verdursten bin, hilft mir die Erinnerung an Wasser nicht weiter. Wenn mir der Durst in der Kehle brennt, hilft es mir nicht mehr, mich daran zu erinnern, wie gut gekühlter Milchshake ist. Von der Erinnerung an frühere Segenszeiten kann ein Christ nicht lange leben. Da braucht es einen anderen Durstlöscher. Und der wird uns nun im Folgenden, nämlich im dritten Schritt, vorgestellt. Dieses vorhin erwähnte Bild beschreibt diese Szene, nämlich diese Zwiesprache mit der eigenen Seele. Hochinteressant, was sich hier abspielt. Da steht also, so hat dieser Mönch in Frankreich gemalt, so steht der Psalmsänger mit seinem Instrument am Fuße eines Hügels, auf dem seine Seele sitzt. Anima, schreibt er dazu. So heißt es in der lateinischen Sprache des Mönches, Seele, Psyche, nennt sie der Grieche. Und der Hebräer sagt Nefesh zu ihr. Die lebendigen Wesen, Menschen und Tiere haben sie gemeinsam, Seele. Die ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes ist Kehle, Schlund. Und beschreibt damit also die Stelle, wo das Verlangen nach Luft, nach Wasser, nach Nahrungsmitteln am besten gestillt werden kann. Die Seele ist also kein Organ des Menschen, das irgendwie isoliert betrachtet werden kann. Ja, so auf dem Sektionstisch bei einer OP oder sowas. Oh, grün ist sie geworden, die Seele. Kein Organ. Wir dürften streng genommen gar nicht mal diesen Satz sagen, ich habe eine Seele. Es müsste streng genommen heißen, ich bin eine Seele. So wie ich hier dastehe, ich bin Seele. Ich bin Nefesh. Ein Wesen mit Sehnsucht, mit Bedürfnissen. Ein Wesen, das angewiesen ist auf Lebensmittel, auf Luft, Nahrung, Wasser. Seele beschreibt also das gesamte Leben unter diesem besonderen Blickwinkel der Bedürftigkeit. Ich brauche was. Ich kann ohne Zuwendung nicht überleben. Alle Bedürfnisse, die ein Mensch kennt, werden mit diesem Wort Seele beschrieben. Zuwendung, Gemeinschaft mit anderen Leuten, Bedürfnis nach Sinn, nach Hoffnung, Mut, Zuversicht, Bedürfnis nach Pflege. Ja, letztlich mündet dieses ganze bedürftige Leben in diesen einen Satz ein. Ich brauche Gott. Von ihm bin ich abhängig. Die lebendige Seele schreit nach dem lebendigen Gott. Dieses Wort Nefesh steht also für den bedürftigen Menschen schlechthin. Und wie wenig Gutes tut sich der Mensch, wenn er diese Bedürftigkeit mit anderen Mitteln stillt, an anderen Quellen sättigt, die ihm eben nicht gut tun, wenn er auf dieses Schreien nach dem lebendigen Gott wie der Hirsch am Wasser eben nicht eingeht, sondern andere Quellen anzapft, andere Möglichkeiten findet, seine Sehnsucht zu stillen, dann geht dieser Schrei der Seele nach Gott unter. Ohne Gott ist ewiges Leben unerreichbar. Mein Leben ist angewiesen auf diesen lebendigen Gott. Und jetzt sitzt also hier diese Seele auf dem Hügel, traurig, besorgt, die Stirn in Falten gelegt, eine Hand ist untätig in den Schoß gelegt, auf den Fingern der anderen Hand kaut die Seele unruhig herum. Wohl am Fuß dieses Hügels wunderschöne Blumen blühen. Aber diese deprimierte Seele hat keinen Blick dafür. Und nun singen die Psalmbeter ihrer eigenen Seele, ihrer eigenen Bedürftigkeit ein Lied und treten damit gewissermaßen in Zwiesprache mit sich selber. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott! Denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Darin liegt die Lösung für dieses schwierige Problem, für diese Situation. Das stillt den Durst. Liebe Seele, es gibt einen Gott, der dich nicht vergessen hat. Er ist Realität, auch wenn du ihn im Moment nicht sehen kannst, so wenig wie du die Blumen sehen kannst. Sie sind aber da. Gott ist da, auch wenn er nicht sichtbar ist. Er kümmert sich um dich und wird deinen Durst stillen. Wenn ich innerlich verdurste, brauche ich ein Gegenüber, das mir die Realität und die Kraft Gottes zuspricht oder zusingt. Das ist der Sinn von der Gemeinschaft von Christen, dass wir uns Gottes Wirken gegenseitig vor Augen führen. Das ist der Sinn von Predigten, dass wir uns Gottes Reden vergegenwärtigen und dabei selber angesprochen werden und verändert werden. Das ist der Sinn von Anbetung, dass wir uns Gottes Größe und Schönheit auch gegenseitig zusingen können. Das ist der Sinn einer Playstation, die Sie gleich im Anschluss an den Gottesdienst in Anspruch nehmen können, um miteinander Gottes Gegenwart betreten zu können, vor seinen Thron treten zu können im gemeinsamen Gebet. Das ist der Sinn von Seelsorge, um ein Gegenüber zu haben, das mir Gottes unendliche Möglichkeiten für meinen begrenzten Blick zuspricht. Da brauche ich den anderen dafür. Es gibt auch noch Blumen. Es gibt auch noch Gott, wenn ich es selber in meiner Melancholie nicht mehr sehen kann. Es gibt jemanden, von dem wir gesungen haben, niemand als du, Herr, kann geben, was mein Innerstes vermisst. Hier ist der Psalmsänger sich selber das Gegenüber. Wie gut, wenn wir andere haben, die uns das entgegenbringen. Wir brauchen dieses Gegenüber, um die Mehrstimmigkeit, die Polyphonie des menschlichen Lebens fassbar zu machen. Wir stehen nämlich immer in der Gefahr, wie wir Menschen sind, die momentane Stimmung als das Gesamte zu sehen. Ja, uns geht's momentan schlecht. Das heißt, es gibt gar nichts Gutes mehr. Wir sind wie auf diesem Hügel. Ich bin traurig. Es gibt auf der ganzen Welt keinen Grund mehr, mich zu freuen. Ich bin besorgt. Es gibt gar nichts mehr, was mir irgendwo Sorgen nehmen könnte. Meine Situation wird auf einmal zur Allgemeingültigkeit erklärt. Es gibt das andere gar nicht mehr. Wir tun so, als ob unsere Stimmung die gesamte Realität beschreiben würde. Und dabei ist es doch nur eine Stimmung, ein Gefühl, dass morgen früh schon ganz anders aussehen könnte. Ja, aber hat sich die Wirklichkeit über Nacht schlagartig verändert? Oder nur mein Blick? Waren die Blumen nicht schon auch gestern da? Das Wirken Gottes nicht schon auch gestern in meinem Leben drin? Dietrich Bonhoeffer hat diesen Zusammenhang, dass wir dazu neigen, nur einen Ausschnitt zu sehen, absolut eindrucksvoll in einem Brief aus dem Gefängnis im Mai 1944, noch während des Zweiten Weltkrieges, markant zum Ausdruck gebracht. Also nur mal die Situation nochmal von Bonhoeffer. Bonhoeffer war eingesperrt, weil er den lebendigen Gott gepredigt hat. Er war im Gefängnis 1944 und konnte nicht davon ausgehen, dass er jemals rausgelassen wird. Und jetzt schreibt Bonhoeffer in einem Brief Folgendes. Absolut fantastisch. Man lernt es, schreibt er über sich, man lernt es allmählich, von den Bedrohungen des Lebens innerlich Abstand zu gewinnen. Bedrohungen war klar, das war die Gestapo bei ihm, die Polizei, die Wärter, später die Henker sogar. Richtiger, fährt Bonhoeffer fort, richtiger ist wohl zu sagen, man nimmt diese täglichen Bedrohungen in das Ganze seines Lebens mit hinein. Ich beobachte hier immer wieder, dass es wenige Menschen gibt, die viele Dinge gleichzeitig in sich beherbergen können. Also das heißt in unseren Worten, die das Gesamte, das Ganze überhaupt noch sehen können, sondern immer nur einen Ausschnitt und meinen, der Ausschnitt wäre bereits alles. Jetzt bringt man ein paar Beispiele. Wenn Flieger kommen, also Bombenflieger, sind diese Menschen nur Angst. Wenn es etwas Gutes zu essen gibt, sind sie nur Gier. Wenn ihnen ein Wunsch fehlschlägt, sind sie nur verzweifelt. Wenn etwas gelingt, sehen sie nichts anderes mehr. Sie gehen an der Fülle des Lebens und an der Ganzheit ihrer eigenen Existenz vorbei. alles Objektive und Subjektive löst sich für sie in Bruchstücke auf. Demgegenüber stellt uns das Christentum in viele verschiedene Dimensionen des Lebens zu gleicher Zeit. Wir beherbergen gewissermaßen Gott und die ganze Welt in uns. Wir weinen mit den Weinenden und freuen uns zugleich mit den Fröhlichen. Wir bangen um unser Leben, aber wir müssen doch zugleich Gedanken denken, die uns viel wichtiger sind als unser Leben. Das Leben wird nicht in eine einzige Dimension zurückgedrängt, sondern bleibt mehrdimensional, polyphon. Welch eine Befreiung ist es, denken zu können und in Gedanken die Mehrdimensionalität aufrechtzuerhalten. Oh, das waren jetzt faszinierende Worte. Zusammengefasst heißt, alles, was Gott in unser Leben hineinmalt, muss gleichzeitig gesehen werden. Was wäre es für eine Verarmung, wenn wir ein Gemälde sehen würden und würden dabei nur eine einzige Farbe rausziehen? Ein wunderschönes Gemälde, Basel Van Gogh Ausstellung, ziehen Sie aus einem Bild mal die blaue Farbe raus. Und so ist unser Leben. Es sind mehrere Farben und da gibt es in Ihrem Leben dunkle Farben. Schwarze Situationen, wo ihr richtig drin hängt, verdurstete Seele. Und es gibt auf dem gleichen Gemälde eures Lebens auch das strahlendste Gelb, das leuchtendste Rot, das hoffnungsvollste Blau. Alles gehört zusammen. Das ist diese Mehrdimensionalität. Und diese Autoren des Psalms, die Söhne Korahs, möchten uns ermutigen, in diesem Bild die Gesamtheit zu sehen und schätzen zu lernen. Auch der Durst, auch die Ungerechtigkeit, auch die Not. Und das nur aus einem Grund, nicht aus Schicksalsergebenheit, Fatalismus. Wir können ja eh nichts ändern. Das Schicksal spielt mit mir mit, ich kann nichts dran tun. Nicht aus dem Grund. Aber es hat einen einzigen Grund. Das Bild wurde gemalt von einem Meister. Wenn es dunkle Farben in eurem Leben gibt, dann wurden die vom Meister selber aufgetragen. Die Söhne Korahs ermutigen uns, den Meister zu suchen. Wenn es einen Ort gibt, wo meine Seele gestillt werden kann, dann bei dem Meister selber. Er, der jeden einzelnen Pinselstrich mit allen Farben gemalt hat, er weiß es, wozu, und er weiß, in welchem Gesamtzusammenhang das steht. Wir werden uns am nächsten Sonntag über diese Gedanken noch weiter fortführen. Da steht noch so viel drin in diesen Psalmen, dass wir in diesen beiden Psalmen das heute gar nicht hinkriegen können. Aber allein schon das, in all unserer Sehnsucht gibt es diesen einen einzigen Ort, wo es gestillt werden kann. Beim Meister des Lebens. Bei demjenigen, der unser Leben in seine guten Hände nimmt, um es zu formen, um für sich selber ein Meisterwerk hinzuzaubern, dass wir nur staunen können, was dem alles gelingt, wie der hier ein individuelles Gemälde hinkriegen kann. Wir dürfen nicht dem Fehler verfallen, diese negativen Erlebnisse auszublenden, so zu tun, als ob es diese dunklen Stränge in meinem Leben nicht geben würde. Das wäre zutiefste Schwärmerei. Solche Sätze, glaube an Jesus und deine Krankheit wird weichen. Da würde die blaue Farbe rausgezogen werden. Oder solche Sätze, vertraue Jesus und deine Depressionen sind weg. Deine Ehe ist harmonisch. Deine Kinder gehorsam, deine Arbeitsstelle erfolgreich, dein Bankkonto gefüllt, dein Leben auf der Überholspur. Schwärmerei. Aber Melancholie auf der anderen Seite wäre es, das Leben nur noch auf dieser dunklen Spur zu sehen. Das Christsein ist immer Kampf und immer Anfechtung, immer schwer, immer Wüste. dieser Psalm und Dietrich Bonhoeffer und Wilhelm Busch, die ermutigen uns, diese Mehrstimmigkeit, diese Vielfarbigkeit in unserem Leben zu entdecken und dabei den Meister zu loben und den Meister aufzusuchen, der alles in einer unvergleichlichen Weise hineinkomponiert hat. Den Ort zu finden, an dem meine Seele zur Ruhe kommt. Denn bei ihm ist sie zu Hause in Ewigkeit. Lasst uns beten. Jesus Christus, dir möchten wir unseren Dank aussprechen, weil du das tiefste Sehnen unserer Seele kennst und dafür die Antwort bist. Uns sehnt es nach dir, der Quelle des Lebens. Allein bei dir kann unsere Sehnsucht, unsere Bedürftigkeit gestillt werden. Du bist der, bei dem wir zur Ruhe kommen können, bei dem wir aufatmen können, bei dem wir zu Hause sein können in Ewigkeit. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, diese vielen verschiedenen Farben in unserem Leben, in diesem Gesamtzusammenhang, in diesem gesamten Gemälde zu sehen und dabei dich zu loben, der dieses Gemälde komponiert hat, der dieses mehrstimmige Musikstück, diese Polyphonie geschrieben hat und meisterhaft interpretiert. Du bist der, der sich alles ausgedacht hat und bei dem wir zur Ruhe kommen können. Lass uns auf dich harren, ausharren, dass wir danken können, dass du unseres Angesichts Hilfe und unser Gott bist. Amen.